Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner und freue mich, dass ich jetzt diesen Podcast wieder hosten darf, im Wechsel mit Christine Türmer, die euch vielleicht auch schon bekannt ist. Und genau, ich habe das vor gefühlt 10 Jahren schon mal eine Weile gemacht. De facto ist es nur 4,5 Jahre her. Naja, wie dem auch sei, ich freue mich ganz besonders, dass mein Gast heute Frank Wacker ist, langjähriger Kollege und Ausrüstungstestredakteur bei Outdoor. Hallo Frank.
Hallo Katharina, und ich freue mich auch ganz arg, dass du wieder den Podcast hostest.
Super, dann freuen wir uns beide. Ja, unser Thema heute sind Isomatten. Das ist, glaube ich, bei einigen Outdoor-Fans so ein bisschen ein unterschätztes Thema, oder Frank?
Also manche unterschätzen es, aber tatsächlich so, dass das Thema in den letzten Jahren, also sagen wir sogar den letzten Jahrzehnt, immer stärker zugelegt hat, weil einfach auch die Matten immer komfortabler, zumindest laut Messwerten, immer wärmer geworden sind. Und es ist tatsächlich auch so, also ich mache das so, wenn ich irgendwo hin muss geschäftlich, ich habe immer so eine Matte dabei, weil ich meistens auf den Matten besser schlafe als im Hotelbett.
Ui, okay, ja, krass.
Und ich lege mir dann halt die Matte, ich habe eine etwas breitere, die lege ich mir dann halt vors Hotelbett auf den Boden.
Und was hast du da für einen? Das ist dann jetzt wahrscheinlich nicht ultraleicht, oder? Sondern eher sowas komfortables.
Da habe ich geguckt, dass ich halt wirklich eine sehr, also den bestmöglichen Komfort habe. Da wäre aber also im Test ist tatsächlich auch eine dabei oder zwei dabei, die wahrscheinlich dann bei der nächsten Geschäftsreise auch mit dabei sein werden. Also wir müssen ja im Mai auf die Outdoor-Messe an Gardasee und da nehme ich eine von den Matten mit.
Okay. Weil du sagtest, das Thema ist in den letzten Jahren wichtiger geworden. Hat sich denn da auch bei der Entwicklung der Matten viel getan oder beim Material oder?
Also es ist schon, man merkt, dass die Matten tatsächlich zum Teil noch leichter werden, was natürlich auch daran liegt, dass es halt schaffen, die Materialien leichter zu machen. Sie haben, also manche Hersteller haben auch aus Fehlern aus der Vergangenheit gelernt und haben das eingesetzt. Also wir haben jetzt dieses Jahr im Test zum Beispiel zum ersten Mal eine Matte dabei, die unter 350 Gramm wiegt, sich aber trotzdem für leichten Frost eignet. Und so gibt's einfach Fortschritte.
Und du hast mir ja, als wir uns schon mal kurz über den Test unterhalten haben, was gesagt über den R-Wert und das man häufig deswegen anhand des R-Werts die Wärmeleistung der Matratze, Isomatte falsch einschätzt, oder?
Genau, also der sogenannte R-Wert, das ist mehr oder weniger der Wärmedurchgangswiderstand der Matte. Das ist letztens ein wissenschaftlich entwickeltes Messverfahren, wo letztens die Erfahrung der ganzen Hersteller mit einfließt. Und das Problem bei dem R-Wert ist aber, dass die R-Wert-Messung mehr oder weniger vor allem den Wärmedurchgangswiderstand von der Mattenunterseite im Verhältnis zur Mattenoberseite misst. Und in der Realität haben wir halt natürlich auch die kalte Umgebungsluft. Und es gibt Konstruktionen, das sind dann meistens, wenn mehrere Lagen Metallfolie in den Matten hängt, die ergeben super Werte beim R-Wert, weil die vielen unter kleineren Kammern, die mehr oder weniger zwischen Oberseite und Unterseite entstehen, die sind natürlich klasse für die Isolation, weil sie die Luftzirkulation reduzieren. In der Praxis passiert aber Folgendes, dass halt die kalte Umgebungsluft mehr oder weniger zwischen der obersten Reflexionsschicht und der Mattenoberfläche bei manchen Modellen halt natürlich reinkommt und dann an den Stellen, wo der Körper die Schlafsackfüllung komprimiert durchs Gewicht, da hat man dann halt kalte Stellen. Und dadurch passiert dann das, dass man Matten hat, die zum Teil laut R-Wert auch bei unter minus 20 Grad noch funktionieren sollten, aber man tatsächlich bei leichten Minusgraden schon friert. Deshalb schön, dass es den R-Wert gibt, aber man sollte ihn nicht als den heiligen Gral bei der Mattenauswahl nehmen. Und das zweite Problem, das halt mit dazu kommt, ist, dass so eine Messung natürlich immer nur einen Durchschnittswert bildet. Mhm. Und wenn ich jetzt aber Matten habe, also zum Beispiel auch bei selbststoffblasenden Matten, also bei den Matten, wo ein Schaum in der Matte ist, man macht es mit Heelauf und erfüllt sie sich mit Luft, da gibt es die Variante, dass der Schaum vertikal durchgestanzt wird. Das hat den Vorteil, spart natürlich Gewicht, hat aber den Nachteil, dass natürlich an diesen Stellen es kalt wird. Jetzt misst aber bei der Messung kommt natürlich nur die Gesamtfläche zum Tragen und da habe ich natürlich zum Teil super isolierende Stellen, aber ich habe halt auch diese kalten Stellen und der Körper nimmt natürlich, wenn er auf der Matte liegt, vor allem die kalten Stellen wahr und dementsprechend sind diese Matten mit durchgestanzten Schäumen in der Regel auch nicht so warm wie die Messergebnisse.
Okay. Und wie finde ich dann eine gute Matte und mit einem realistischen, mit einer Vorstellung, also natürlich, wenn ich einen Outdoor-Test lese, aber...
Also es ist tatsächlich schwierig, weil man es nicht immer sieht. Also ich habe jetzt in diesem Test einen Warenwert von rund 1000 Euro Matten aufgeschnitten. Weil, also wir machen das beim Test so, wir haben zum einen, wir probieren die Matten in der Praxis aus, eben auch bei Minusgraden, um da zu gucken, wann entstehen kalte Stellen und letzten Endes, und wenn dann halt bei minus 2 Grad kalte, wenn man da kalte Stellen spürt und von unten fröstelt, dann ist es völlig egal, was zum Messwerte rauskommen. Das ist die untere Grenztemperatur für die Matte. Wir messen die Isolation aber tatsächlich auch mit dem Verfahren, das eben nicht nur Bodenkälte berücksichtigt, sondern auch die Umgebungsluft. Mhm. Und aus beiden Elementen, da gibt es dann mehr oder weniger bei uns die Isolation. Wir rechnen das auf Temperaturwerte um, dass man dann einen Anhaltspunkt hat. Einmal ein unteres Temperaturlimit für Leute, die weniger schnell frieren und einen Wert, der höher liegt für Leute, die schnell frieren. Also da kann sich dann jeder dran orientieren. Mhm. Aber es ist tatsächlich in der Praxis eigentlich, oder wenn man im Laden steht, ist es eigentlich fast nicht mehr möglich zu beurteilen, isoliert die Matte jetzt wirklich tatsächlich so gut, wie es der R-Wert vorgibt oder nicht. Einzige Ausnahme sind Matten, die mehr oder weniger eine komplette Füllung haben. Also so wie früher die Downmats und Synmats von Expat. Da sind die Kammern komplett mit Down in Kunstfaser gefüllt. Da passt dann der R-Wert. Die haben sie aber aktuell auch überarbeitet und da ist mittlerweile so, dass die Isolation an der Oberseite ist. Was aber super ist, also besser an der Oberseite als an der Unterseite. Wir haben im Test auch schon Matten gehabt, also wenn du die Unterseite nach oben gedreht hast, dann waren sie wärmer, weil sie halt die Unterseite isoliert haben gegen die Bodenkälte, aber gegen die Umgebungsluft haben die halt nicht isoliert und wenn du es umdrehst, dann hast du halt diese Isolationsschicht mehr oder weniger direkt am Körper und dann funktioniert es besser.
Ah, das ist ja spannend. Das heißt, wenn ich auf meiner Isomatte friere, ist es vielleicht eine gute Sache, die umzudrehen?
Also kann man auf jeden Fall mal probieren, ob es dann besser wird. Aber ist natürlich nicht gesagt, weil bei vielen ist wirklich auch so, da liegen diese Reflexionsschichten, also es ist eine Metallfolie, die wie eine Rettungsdecke im Prinzip die Wärme reflektiert auch, die liegen halt, die schweben in der Matte, weil es dadurch die Matte etwas leiser wird. Wenn ich sie direkt mit der Oberfläche verbinde, dann knistert eine Jacke die Matte gerne auch mal. Mhm.
Andere Frage, wie finde ich denn die für mich passende Matte? Also das kommt ja wahrscheinlich auch auf den Einsatzzweck an, oder?
Genau, also ich letztens muss ich mir wie beim Schlafsack überlegen erstmal, bis zu welchen Temperaturen sollte die Matte warm halten. Bei der Matte ist grundsätzlich die etwas wärmere Matte die bessere Wahl, weil eine Matte wird einem in der Regel nie zu warm, im Gegensatz zum Schlafsack. Mhm. die Erfahrung zeigt auch, also die Isolation, die ich in die Matte reinpacke, die kann ich tatsächlich beim Schlafsack ein bisschen auch rausnehmen. Also wenn ich eine wärmere, etwas schwerere Matte nehme, kann ich einen leichteren Schlafsack mitnehmen und spare letzten Endes wieder Gewicht. Da hat die Eidgenössische Materialprüfanstalt in St. Gallen, die haben Ende der 90er, haben die sehr, sehr aufwendige Messungen gemacht, was Isomatten angeht. Und die haben bei den Messungen festgestellt, dass eben über die Isomatte bis zu viermal mehr Wärme verloren geht als über den Schlafsack.
Ach Wahnsinn, und das wird man jetzt so nicht
genau
denken.
Ja, ja. Also das ist das eine. Dann muss man natürlich auch gucken, friere ich eher schnell oder bin ich ein Hitzkopf, dem tendenziell eher zu warm als zu kalt ist. Da kann ich natürlich auch wieder etwas sparen. Deshalb geben wir eben die zwei Temperaturwerte an. Und der dritte Aspekt ist letzten Endes, wie groß die Liegefläche der Matte auch sein muss. Also ich bin jetzt von meiner Statur her ein bisschen kräftiger. Bei vielen von den super leichten Matten im Mumienform habe ich das Problem, dass mir seitlich, wenn ich auf dem Rücken liege, immer die Arme von der Matte runterfallen, weil die im Hüftbereich schon so schmal sind, dass ich da keine Auflagefläche mehr habe. Ist natürlich Quatsch. Ja. Das Gute ist, dass viele Hersteller ihre Matten in unterschiedlichen Breiten anbieten. Früher war es so, es gab eine längere Version, die dann auch breiter war. Mittlerweile machen es viele Hersteller aber tatsächlich auch so, dass es auch die Normallänge von den Matten schon in der Weitversion gibt. Und das ist dann halt das, wo ich drauf zurückgreife. Es gibt aber auch Marken wie zum Beispiel C2Summit oder auch die Robins, die wir im Test hatten. Da ist die Matte tatsächlich ein Tick breiter. 54, 55 Zentimeter. Und wenn die Mumienform machen, dann verjüngt sich die Matte erst unterhalb der Hüfte. Und das ist dann tatsächlich so, da reicht nur die Breite.
Ja, ja. Zum Thema Quatsch fällt mir gerade noch eine Sache ein. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich hatte mal eine Isomatte, wo die gar nicht Körperlänge hatte. Das war dann auch, um Gewicht zu sparen. In Australien war das, da habe ich die gekauft. Es war der totale Quatsch, weil das ist erstens unbequem und zweitens hatte ich dann auch kalte Beine, obwohl es nicht, obwohl Sommer war. Also gibt es sowas noch?
Also es gibt tatsächlich noch die kurzen Matten. Die sind in der Ultraleichtszene sehr, sehr beliebt. Da muss man sich dann den Rucksack mehr oder weniger unter die Beine legen und vielleicht noch ein bisschen mit Klamotten abholstern. Habe ich früher auch gemacht, bin ich auch kein Fan mehr davon. Vor allem bei den modernen Leichtluftmatratzen ist es halt so, die Matten, die haben 7, 8, 10, 12 Zentimeter mittlerweile. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die Beine mehr oder weniger dann zack da von der Matte runterragen. Ja, also da stimme ich dir zu. Ist nicht unbedingt die beste Wahl. Und es ist ja auch so, dass die Matten mittlerweile so leicht geworden sind, dass es echt okay ist. Also wir haben Matten im Test, die wiegen unter 400 Gramm, die sind komfortabel, die isolieren gut, das ist super. Zum Thema, was man sich auf jeden Fall auch noch überlegen muss, dass zum Teil die Matten ein bisschen unterschiedlichen Liegecharakter haben. Also wenn man eine Thermarest Neo Air nimmt, die so seit vielen Jahren der Platzhirsch in der Kategorie der wirklich ultraleichten, aber auch sehr warmen Matten, hat bei uns auch schon Testsiege geholt und Editor's Choice Award gewonnen. Die ist sehr bequem, aber die Liegefläche ist eher ein bisschen fester. Das ist super für Leute, die auch zu Hause eher eine etwas härtere Matratze bevorzugen. Und wenn man dann andere Matten nimmt, wie zum Beispiel von Expat, die Ultra 6R, die wir im Test haben, aber auch Zenby, wie zum Beispiel oder VD, da taucht man in die Liegefläche ein bisschen mehr ein, finde ich persönlich sehr angenehm, und sie stützen aber gleichzeitig trotzdem noch, und das ist ja super für Seitenschläfer, also da, weil das reduziert natürlich dann einfach den Druck auf den Schultern und auf der Hüfte. Das sollte man aber im Zweifelsfall einfach probieren, also in die Matte mal aufpumpen und sich drauflegen. Grundsätzlich empfehlen wir immer, die Matte mehr oder weniger wirklich voll aufzupumpen, weil in dem Augenblick, in dem ich halt Luft ablasse, um sie mir weicher zu machen, geht natürlich Isolation verloren. Und im dümmsten Fall sagt man halt durch.
Da wollte ich noch eine Zwischenfrage. Achso, ja. sonst nach
dir. Ja, nee, genau, leg los.
Genau, weil du sagtest, einfach mal ausprobieren. Kann man das im Laden machen? Und mal angenommen, also da liege ich ja jetzt nicht stundenlang auf einer Isomatte im Outdoor-Geschäft. Also ist es die Regel, dass man sie kaufen kann und zu Hause eine Nacht drauf schläft und sie im Zweifelsfall umtauscht? Ja, oder? Müsste eigentlich möglich sein.
Also das glaube ich weniger, aber in der Regel ist so. Also wenn ich mich im Laden 20 Minuten auf eine Matte lege und vor allem den Vergleich zu den unterschiedlichen Matten habe. Und das ist auch der große Vorteil zu einem Fachgeschäft im Vergleich zum Online-Bestellen, weil da bestelle ich ja nicht 5 verschiedene Matten in der Regel. Da merke ich das dann sehr, sehr schnell. Also mag ich das bei meinen Matten, da ist zum Teil dann auch, wenn man sich bewegt, so eine gewisse Bewegung drin. Das einfach wirklich seinem Gespür vertrauen, worauf man sich selber wohlfühlt. Das ist das Wichtigste. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt dir irgendwie eine Matte empfehle, die ich super komfortabel finde, du legst dich drauf und sagst, na, ist nicht meins. Also das, da darf man schon sich selber auch vertrauen. Und was man auch noch probieren kann, ist, also mal die Matte ins eigene Zelt legen, weil es gibt so dieses Phänomen, dass manche Matten auf unterschiedlichsten Zeltböden knarzen. Aber das funktioniert halt. Hersteller A knarzt bei Zelthersteller B, aber nicht bei Zelthersteller C. Dafür knarzt knarzt Mattenhersteller D bei Zelthersteller E. Also auch da muss man einfach gucken.
Ich fände ja die Vorstellung charmant. Ich kaufe mir eine Matte, lege mich damit zu Hause eine Nacht hin und sehe zu, dass sie nicht dreckig wird, weil umtauschen darf man ja eigentlich Gegenstände grundsätzlich, oder? Gut, also ich will jetzt nicht.
Nein, also sie sollten halt nicht benutzt sein. Und wenn man es dann natürlich, also ich und ich hätte mir natürlich auch nicht unbedingt gern eine Matte kaufen, wenn ich wüsste, dass da jemand davor in seiner kurzen Unterhose oder sowas nacken Oberkörper draufgelegen hat.
Stimmt. Ja. Was ist mit Ausleihen? Es gibt doch manche Hersteller, die auch Equipment verleihen oder nicht nur Hersteller, sondern irgendwie Online-Plattformen.
Ja, es gibt auch Händler, die das machen. Unsere Erfahrung zeigt, dass zum Teil die Leihpreise in der Summe, wenn man dann vielleicht mal tatsächlich ein paar Tage oder sowas unterwegs ist, da ist man gar nicht mehr so weit davon entfernt, dass man sich selber kaufen kann.
Ja. Apropos, das ist ein gutes Stichwort. Wie viel muss ich denn für eine gute Matte ausgeben?
Also, Matten haben im Preis zugelegt. Die Spanne im Testfeld reicht von knapp 50 Euro bis über 300 Euro. Wir haben Leichtluftmatratzen, sind in der Regel teurer als die selbststoffblasenden Matten. Leichtluftmatratzen bieten aber das deutlich bessere Wärme-zu-Gewichtsverhältnis. Also selbststoffblasende Matten sind im Schnitt mindestens 50% schwerer und das Packmaß ist auch deutlich größer. Also wenn mir wirklich ein niedriges Gewicht und kleines Packmaß wichtig ist, dann sind Leichtluftmatratzen die erste Wahl. Und da ist so, dass kostet unser Kauftipp, der kostet 150 Euro. Und mit der ist die Sea-to Summit Ultralight. Auf der liegt man wirklich super gut. Das ist nicht die dickste Matte, aber sie hat ganz, ganz viele einzelne Absteppungen, über 150 Kammern, und dadurch hat man eine fantastische Druckverteilung. Und dadurch zählt die eigentlich vom Polsterkomfort wirklich zu den Topmodellen im Test. Hat auch eine etwas breitere Liegefläche. Das Material ist recht glatt und das ist eine von den Knarzkandidaten. Das muss man sich halt überlegen. Und so die komfortabelsten Matten im Test in der Summe, da ist man dann bei, also Testsieger kostet um die 250 Euro je nach Größe. Und die Tamarash Neo X-Lite, die das beste Wärme-zu-Gewichtsverhältnis bietet, die liegt bei um die 300 Euro.
Oh ja, schon eine stolze Summe. Wie viele Matten habt ihr getestet? Also über wie viele kann man sich da informieren?
15.
Oh ja.
Genau, und echt darunter auch einige neue Modelle, die wir nicht getestet haben. Und also 10 sind Leichtluftmatratzen und 5 selbststoffblasende Matten. Auch da hat sich ein bisschen was getan mit den selbststoffblasenden Matten. Das zeigt eben auch, dass es noch immer ein Thema ist. Also dass Leichtluftmatratzen dominieren zwar den Markt, aber selbststoffblasende Matten, die haben immer noch ihre Berechtigung und vor allem, wenn man halt auch guckt vom, also sie sind einfach im Schnitt deutlich günstiger.
Okay.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Subaru. Draußen sein ist kein Lifestyle, es ist eine Entscheidung. Subaru sagt dazu, do your do, geh deinen Weg. Raus aus dem Gewohnten, rauf auf Waldwege, Schotterpisten und unbekannte Abzweigungen. Genau dafür braucht man ein Auto, das mitzieht. So wie die neuen Subaru-Modelle. In Japan entwickelt für alle Wege dieser Welt. Mit dem für Subaru typischen Allradantrieb, der unvergleichlichen Outdoor-DNA und moderner, vollelektrischer Kraft. Weil Natur erleben auch heißt, sie zu respektieren. Entdecke die neuen Modelle beim Outdoor-Festival am 13. Juni beim Subaru-Partner in deiner Nähe. Mehr Infos auf subaru.de.
Was muss man noch wissen?
Also was man sich halt vor Augen halten muss, es sind mit Luft gefüllte Matten. Wenn ich jetzt jemand bin, der gerne ohne Zelt und alles draußen übernachten will, dann sollte ich auf jeden Fall eine Unterlage mitnehmen und sollte, die ich unter die Matte lege. Das sind auch keine Matten, die man jetzt einfach mal so vors Zelt rausnehmen kann, um sich draufzusetzen. Die geringen Gewichte kommen halt auch durch leichtere Materialien, die natürlich nicht so robust sind wie eine LKW-Plane. Die Matten muss man einfach mit Vorsicht behandeln. Und ich weiß, bei unserem Chefredakteur Alex Krapp war es so, dem haben wir es schon Jahre her, es war in der Anfangszeit von der neuen Matten-Generation, da haben wir ihm Matten für einen Familienurlaub mitgegeben und nach 3 Tagen oder sowas waren alle Matten platt, weil die damals jungen Kids halt im Zelt rumgetolzt sind und irgendwie spitze Nadeln mitgebracht haben und dann hatten halt alle Matten ein Loch.
Oh. Aber meistens kann man die flicken, oder?
Genau, also das ist auch da, also die Hersteller, die legen schon ein Flickset mit bei, dass man es machen kann. Die Herausforderung ist dann zum Teil eher mal das Loch auch zu finden. Also Untertauchen funktioniert meist nicht so gut. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass man die Mattenoberfläche tatsächlich halt immer partiell mit Wasser begießt und dann guckt, ob es da irgendwo raustropft also rausblubbert, dann hat man's. Und natürlich braucht's ein bisschen Zeit, wenn man die Matten dann repariert hat. Also nicht abends vorm zu Bett gehen und sich dann gleich drauflegen. Der Kleber, der muss ja auch aushärten. Da gibt's auch ein paar Tricks, wie man das beschleunigen kann. Also zum Beispiel, indem man einen warmen, also nicht heißen Topf mit Wasser draufstellt, weil bei heißem Wasser würde sich dann der Kleber lösen. Zweite ist, also auf jeden Fall, wenn man sich eine neue Matte kauft, auf jeden Fall die Matte vor dem ersten Einsatz zu Hause aufblasen, gerne zwei Kästchen Sprudel draufstellen, um zu gucken, ob sie wirklich dicht ist. Die Hersteller kontrollieren die Matten, bevor sie gute Hersteller kontrollieren die Matten, die Fabrik verlassen. Wir haben es aber auch schon gehabt. Mehr oder weniger halt Matten mitgenommen, ohne sie zu kontrollieren. Und dann bin ich alle 2 Stunden nachts aufgestanden und hab die Matte nachgefüllt, weil sie halt doch ein Loch hatte.
Oh nein.
Und seither mache ich es immer so, Matte befüllen, zwei Sprudel oder Bierkästen draufstellen, mal 2 Tage warten und gucken, ob die ihr Gewicht hält. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade vorhin erst eine Matte ausgepackt, die ich zum Testen bestellt habe. Hab sie gefüllt und nach einer halben Stunde hat man schon richtig gemerkt, wie die Luft rausgeht, dass die hat auch irgendwo ein Loch.
Krass, dass das doch so relativ häufig passiert, oder ist das also einfach, weil du so viel mit Matten zu tun hast, dass es bei dir
ja,
natürlich
ich,
dann öfter
also, kommt, ne? Ich würde sagen, das betrifft vielleicht weniger als eine von 100 Matten, aber es kann halt trotzdem mal passieren und demjenigen, dem es halt passiert und er hat die Matte zu Hause nicht ausprobiert, ey, klar, ich meine, der ärgert sich natürlich.
Mm, ja, klar.
Und es ist halt, also wenn man sich die Matten anguckt, ich habe das bei, als ich die Matten aufgestellt habe für den Test, auch wieder gedacht, wenn man die Innenkonstruktion zum Teil sieht, unfassbar, dass man sowas mehr oder weniger herstellen kann. Und je komplexer das natürlich alles ist, vor allem auch mit so hauchdünnen, zarten Materialien, da kann natürlich schon was passieren, weil das ganze Konstrukt muss ja luftdicht sein. Und Materialien an sich sind so nicht luftdicht, sondern die brauchen dann innen eine Beschichtung oder eine Membran, damit sie luftdicht sind. Also nichts atmungsaktiv, sondern halt einfach luftdicht. Und dann ist ja auch so, und dann muss ich ja die Oberseite und Unterseite, die muss ich ja miteinander verbinden. Weil wenn ich das nicht machen würde, ich halt einen Luftballon. Und diese Verbindungspunkte, das sind Schweißnähte, Klebenähte, also. Und auch die müssen ja halten, aber ich darf beim Schweißen mehr oder weniger ja nicht diesen Film beschädigen, damit die letzten Endes dicht bleiben. Also das ist Fertigungstechnik auf höchstem Niveau, wo jemand wie ich einfach letzten Endes nur ehrfurchtig den Hut ziehen kann. Und da kann halt auch leider mal was passieren.
Wie ist das denn? Also ist das Maschinenarbeit dann oder auch Handarbeit? Oder ich kann mir das irgendwie nicht so gut vorstellen, wie jemand eine Isomatte herstellt.
Also es gibt da Maschinen, also Tamarash zum Beispiel, die haben die Maschinen für die Neo Air, die haben die selber gebaut. Da gibt es in Asien Maschinen, aber das ist schon wirklich, also das ist unfassbar viel Fertigungs-Know-how. Und da lassen die sich natürlich auch nicht in die Karten gucken, weil das ist ja letzten Endes denen ihr Wissen, wo sie unter Umständen einen Vorteil zum Wettbewerber haben. Und da sind dann auch viele Tricks dabei. Also diesmal war es zum Beispiel so, vor allem bei den Matten mit den reflektierenden Metallfolien gibt es halt diese Probleme, dass der R-Wert deutlich besser ausfällt als das Wärmeempfinden in der Praxis. Und was eben meistens daran liegt, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass halt die oberste Isolations- oder Reflexionsschicht nicht direkten Kontakt mit der Mattenoberfläche hat. Und Raab bei der Ultras 4.5, die ist auch neu. Das ist eben die mit ihren 350 Gramm sich bis minus 4 Grad einsetzen lässt für kältefeste Personen. Da haben es die extra noch so gemacht, dass die oberste Reflexionsschicht, die wird mit extra Materialstreifen an der Oberfläche gehalten. Das sind dann immer so kleine Streifen, mit der sie mehr oder weniger diese Reflexionsschicht an der Oberfläche halten. Und deshalb isoliert die besser als viele anderen von den Modellen, wo halt die Metallfolie nicht so fixiert ist. Andere Hersteller kriegen das anders hin, dass die oberste Reflexion oder oberste Isolationsschicht an der Matte bleibt. Also Expat, die verkleben es einfach großflächig mit der Mattenoberfläche. Aber da steckt eben einfach wirklich sehr, sehr viel Know-how drin.
Und wie pflegt und bewahrt man diese Schätze zu Hause auf?
Also vielleicht da zur Pflege und zum Aufbewahren. Also es ist immer gut, wenn die Matten nicht besonders viel Atemluft abbekommen, weil natürlich in unserer Atemluft, die ist feucht, da sind viele Mikroorganismen drin, die sich dann in der Matte ablagern. Und in der Regel haben viele Matten eine bakterienhemmende Ausrüstung innen drin. Aber grundsätzlich sollte man die Matten mit Normalluft befüllen. Und da haben die liefern eigentlich nahezu alle Hersteller, die liefern einen extra Pumpsack mit. Da gibt es verschiedene Varianten. Also bei den einen ist einfach ein Sack, wo dann ein kleiner Schlauch dran ist, mit einem Ventil, den ich an die Matte anschließen kann. Den stülpe ich dann so auf, dass da Luft drin ist, und dann drücke ich ihn zusammen und kann die Matte füllen. Das Konzept mag ich persönlich schon sehr, weil du diesen Sack dann auch als wasserdichten Sack für deine Bekleidung nehmen kannst. Sprich, du hast, wenn du das machst, dann musst du nicht nochmal einen extra wasserdichten Sack für die Klamotten mitnehmen und sparst letztendlich das Gewicht. Die andere Variante ist, das machen Nemo und Robin so, da hat dieser wasserdichte Sack, der verjüngt sich zum Mundstück hin und ist dann vielleicht nur so 5 Zentimeter etwa breit. Und da ist die Idee, man bläst mit etwas Abstand rein und der Luftzug des Atmens, der zieht Umgebungsluft mit rein. Was tatsächlich auch funktioniert. Dadurch habe ich natürlich im Verhältnis sehr wenig Feuchtigkeit drin. Das ist wirklich, also es ist wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert, wenn man weiß, wie es geht. Aber diesen Packsack, oder diesen Pumpsack, den kann ich halt nicht als als wasserdichten Packsack für meine Klamotten zum Beispiel nehmen. Trage ihn halt so mit mir rum. Mhm. Und jetzt Hersteller wie C2 Summit oder Zenbeauty, da ist letzten Endes so, da hast du einen Packsack von der Matte, der eine kleine Verlängerung hat, die ziehst dann raus, kannst du auch reinblasen. Da haben gleich im Prinzip wie bei Robins und Nemo und kannst dann die Matte so füllen. Und wem das zu blöd ist, der kann auch, es gibt mittlerweile wirklich so Akkuluftpumpen, die haben die Größe von einem Salzstreuer, sind auch nicht schwer, mit denen kannst du die Matten auffüllen. Also mache ich beim Test dann zum Teil auch gern, also wir testen natürlich auch die Pumpsäcke, aber oft ist das so, dass man die Matten halt zigmal befüllt und leert und da geht's natürlich dann mit so einer Akkupumpe deutlich schneller und komfortabler. Die sind aber auch sehr laut, also das muss man sich halt überlegen, was einem lieber ist, das Getöse oder die Handarbeit mit der Pumpe. Aber auch mit der Pumpe, das dauert je nach Mattentyp eine Minute oder 90 Sekunden, kommt ein bisschen aufs Volumen an.
Ja.
Und da hat man dann zum Beispiel auch gemerkt, die 10BW, die Flex Air Mattress ist unser Testsieger. Das ist die komfortabelste Matte, sie isoliert gut, Gewicht liegt auch voll im grünen Bereich. Das ist auch so ein Mattentyp, die sehr viele Absteppungen hat. Dadurch habe ich die vielen gleichen Kammern, die ist eine sehr gute Druckverteilung ermöglichen. Und diese vielen Kammern, die reduzieren natürlich auch das Luftvolumen. Ist ja klar, wenn ich mehr oder weniger einen Quader habe und wenn ich den dann unterteile, habe ich weniger Luft. Und dadurch kann ich die natürlich auch schneller befüllen. Also es ist eine super Lösung letzten Endes. Ich hab den Komfort plus den Gewinn beim Handling noch.
Was ich eben noch hatte, also fragen wollen, vielleicht habe ich jetzt auch was überhört, zu Hause, wenn ich die Matte gar nicht im Einsatz habe, wie bewahre ich sie am besten auf? Ja, wahrscheinlich nicht zusammengerollt im Packsack.
Du, also ich mache das so, aber ich habe natürlich den Platz, ich bewahre sie aufgepumpt auf, mit geschlossenem Ventil. Was man aber auch machen kann, man kann sie schon auch irgendwie so locker zusammenlegen mit geöffnetem Ventil. Aber ich würde sie nicht zusammengerollt aufbewahren. Und was man auf jeden Fall versuchen kann, ist, dass man guckt, wenn Feuchtigkeit drin ist, dass man sie rauskriegt. Zum Beispiel, indem ich sie halt aufpumpe, einen Tag liegen lasse oder zwei, dann entleere ich sie und dann fülle ich sie wieder und mache das ein paar Mal. Dann kann man wirklich sicherstellen, dass keine Feuchtigkeit mehr drin ist.
Wie merke ich das, welche drin ist?
Also manchmal sieht man es, wenn man die Matte so gegen das Licht hält und man sieht, dass die innen so feuchte Flecken hat. Oder, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich war jetzt 2 Wochen in Skandinavien und es hat fast die ganze Zeit geregnet. Ich meine, Luft ist feucht.
Ja.
Die Luft, die ich in die Matte pumpe, ist auch feucht. Wenn ich sehr starkes Temperaturgefälle habe, also tagsüber zum Beispiel irgendwie. Ich fülle die Matte abends noch bei 20 Grad und dann kühlt es plötzlich auf 0 Grad ab. Auch da kondensiert Feuchtigkeit aus. Das merkt man dann auch daran, wenn die Matte massiv an Volumen verliert. Das ist auch so ein ganz typischer Effekt bei diesen dicken Leichtluftmatratzen, dass wenn die Luft stark abkühlt, nachdem ich die Matte befüllt habe, dann kühlt halt auch das Innenvolumen natürlich ab und dann verliert die Matte doch ganz schön ordentlich an Füllkraft. Da muss ich dann, bevor ich mich ins Bett lege, einfach nochmal nachpumpen. Das liegt also oft nicht daran, dass die Matte undicht ist, sondern einfach an der abgekühlten Luft. Die Matte, die jetzt bei mir heute Morgen undicht war, also da war die Temperatur hat sich nicht verändert. Es kann nur daran liegen, dass die Matte undicht ist.
Ja.
Ja, und bei so Situationen, da würde ich tatsächlich raten zu gucken, dass man die Matte einfach, bevor man sie länger einlagert, richtig gut trocken gibt. Also es gab auch mal den Tipp mehr oder weniger, also ich kann sie mit dem Pumpsack, kann ich auch ein bisschen reinföhnen, weil das natürlich, aber die Luft darf wirklich nur warm sein, sie darf nicht heiß sein, weil Klebstoff und hohe Temperatur ist immer ein Problem. Also ja, ich würde ja im Sommer, wenn es um die Pflege geht, ich würde so eine Matte nie irgendwo vorne auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Wenn da die Sonne reinknallt, da hat es mir zum Teil schon CDs verformt.
Ja.
Und das hält keine Matte aus. Übrigens auch kein Schuh, also für Schuhe ist es auch nicht gut.
Okay. Und säubern?
Du, einfach mit einem Mikrofasertuch und ein bisschen Spülmittel. Mhm. Und das dann austupfen. Und natürlich auch gucken, wenn man das gemacht hat, dass man das Spülmittel natürlich auch wieder abwischt. Und manche Flecken, die kriegt man einfach auch nicht mehr raus. Also wenn natürlich irgendwie mit Sonnencreme oder irgendein öliger Moskitoschutz oder sowas, ja, der steckt halt dann in der Matte drin.
Ja.
Es lohnt sich aber trotzdem zu versuchen, das wegzukriegen, weil Fett, Öl und Kunstfasern, das ist eine schlechte Kombination.
Okay, also das meiste versuchen wegzukriegen und trotzdem ja, ist dann halt auch genau. Ein Fleck, zeichnet sich ein Fleck ab, alles
ja,
klar.
Ja, so eine Verfärbung, die wird verbleiben. Aber es ist trotzdem gut, es wegzubekommen, weil Fette und Öle über die Zeit Kunstfasern angreifen.
Mhm. Okay, das waren jetzt jede Menge Infos rund um das Thema Isomatten. Da habe ich auch wieder einiges gelernt noch. Haben wir irgendeinen Aspekt vergessen aus deiner Sicht?
Also vielleicht nochmal, also grundsätzlich natürlich, wenn man es genau wissen möchte, gerne das Heft kaufen. Ansonsten vielleicht können wir da nochmal ganz kurz zusammenfassen, also welche jetzt so die empfehlenswertesten Matten aus dem Test sind.
Ja, gerne.
Genau. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Bei den Leichtluftmatratzen geht der Kauftipp an die Sea-To Summit Ultralight für 150 Euro. Die hatten ein Temperaturlimit von 6 Grad für Leute, die schnell frieren und minus 2 für kälteunempfindliche Leute. Wiegt 405 Gramm, meine ich. Packmaß 1,3 Liter. 150 Euro. Super Schlafkomfort bis auf das Knarzen halt. Dann haben wir die Palmarest Neo Air X-Light. Die ist einfach der Tipp für alle, die das beste Wärme zu Gewichtsverhältnis suchen. Die wiegt 380 Gramm in der Normallänge und Packmaß war gleich 1,1 Liter. Das weiß ich nicht mehr auswendig, aber Temperaturgrenzen sind 0 Grad und minus 8 Grad. Also sieht man deutlich, deutlich wärmer und trotzdem tick leichter als die Sea To Summit. Mhm. Ist aber eine der teuersten Matten. Wenn man eine besonders warme Matte möchte, dann die Expat Ultra 6.5R. Die hat ein Limit von minus 7, minus 15 Grad, 465 Gramm. Packmaß auch nicht auch viel größer als die anderen Matten, auch super komfortabel. Wirklich auch ein ganz heißer Tipp. Oh, und der Testsieger, das ist die Zenbivi Flex Air Mattress. Die letztens, die hat 3 und minus 5 Grad, 565 Gramm oder 545 Gramm meine ich und ist einfach im Schlafkomfort sensationell, weil auch die Mattenoberfläche so ein weiches Stretchmaterial ist, da schläft man wirklich gigantisch drauf. Auch nur empfehlenswert ist die Grützi Bag, die hat einen ganz besonderen Trick, da besteht die Oberseite und die Unterseite, bestehen aus zwei getrennten Kammern, das heißt, wenn eine Kammer ein Loch hat, kann man die Matte halt trotzdem weiter nutzen. Die hat ja auch die beste Isolation, minus 10, minus 18 Grad und wiegt knapp 800 Gramm, was aber für so eine warme Matte, vor allem mit dem Sicherheitsplus halt auch echt super ist. Und bei den selbststoffblasenden Matten, da geht der Kauftipp an die EasyCamp, die kostet nicht mal 50 Euro, eignet sich eher für den Sommer, weil sie so einen durchgestanzten Schaum hat, das habe ich am Anfang erwähnt, der halt nicht ganz so gut isoliert. Mhm. Aber sie ist recht komfortabel und wirklich auch zu empfehlen. Wenn man eine wärmere Matte möchte, aber nicht allzu viel ausgeben will, dann ist die Expat Sim 2.5. Der Tipp, die kostet 70 Euro.
Die kann ich auch empfehlen, die habe ich.
Ja, genau.
Ah ja, aber viel älteres Modell, aber ich war da immer sehr zufrieden mit, ja.
Ja, genau. Und Testsieg geht an die Sea To Summit Pursuit. Das ist einfach der beste Kompromiss aus guter Isolation, Komfort und nicht zu schwer und voluminös. Die wiegt, meine ich, 570 Gramm und 4 minus 4 Grad sind da die Temperaturlimits und ist auch sehr komfortabel.
Und bei mir ist irgendwie das Wort Platzhirsch vorhin hängen geblieben. War der Platzhirsch jetzt auch dabei?
Ja, das ist die Tamarash, die Neo RX Lite, okay. Die einfach durch ihr mit diesem superben Wärme zu Gewichtsverhältnis glänzt. Die zählt aber zu den Matten, wo ich zum Beispiel eben nicht die normalbreite Mumie nehmen kann, sondern ich muss halt die Weitversion nehmen. Mhm. Dafür ist sie aber auch nur, also auch in der Weitversion ist sie immer noch sehr, sehr leicht und also wirklich auch eine fantastische Matte.
Alles klar. Okay, gut. Nachlesen könnt ihr das alles in Heft 6. Da ist der große Isomatten-Test drin. Kommt Anfang Mai in den Verkauf. Setzen wir dann auch noch in die Shownotes rein. Und ich glaube, Frank, dann sind wir durch, oder?
Ja.
Okay, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Und genau, ansonsten hoffe ich, dass euch diese Episode gefallen hat. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter unter outdoor-magazin.com. Und klar findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und selbstverständlich auch bei Facebook und Instagram. Ja, und dann sage ich einfach bis bald hoffentlich und ciao, Frank.
Dank dir, ciao.
Tschüss.